Samstagsuni im Sommersemester 2015. Zwischenkriegszeit. Vom Kaiserreich zur Weimarer Republik. Dritter Vortrag. Professor Dr. Ulrich Eid. Allein auf Klassen oder Milieus fixiert? Parteien im Demokratisierungsprozess in der Weimarer Republik.
Ja, schönen guten Morgen und vielen Dank für die Einladung und die überbordende Vorstellung. Diesen Ansprüchen kann man ja so dann fast gar nicht gerecht werden. Also wenn man einen Politikwissenschaftler zu so einer Reihe einlädt, dann ist das erstmal ungewöhnlich. Es wird naheliegen, eine Historikerin oder einen Historiker einzuladen, der nun Ihnen im Detail die Weimarer Republik vorführt. Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler stellen andere Fragen dran. Fragen, sagen wir mal, natürlich immer auch nach dem Vergleich, nach den Vergleichsmöglichkeiten, ganz grundsätzlich. Das werde ich hier in verschiedenen Fällen Ihnen auch zeigen, wie wir da dran gehen, wenn es um Parteien, um Parteientypen, um Parteisysteme geht. Und natürlich ist für Politikwissenschaftlerinnen und Politikwissenschaftler immer die Frage auch interessant, wenn man jetzt beispielsweise sich das Parteiensystem und die Parteien der Weimarer Republik anschaut, gibt es eigentlich irgendwas, was für heute zentral ist, was wir als einen gewissen Transfer da ableiten können? Wie sieht denn heute die Situation aus? Also den Bogen, der ist bei Politikwissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Regel immer gespannt, weil wir nämlich genau gerade keine Historiker sind. Und insofern habe ich mal so ganz grob drei Punkte dabei hier mitgebracht oder zusammengestellt. Es geht mir um die Entstehung von Parteien und Parteifamilien nach 1860. Und da ist schon der erste Punkt. Parteifamilien finden Sie ja nicht nur in Deutschland, wenn wir uns anschauen, sondern wir finden das in ganz Westeuropa sehr vergleichsweise ähnlich sogar. In der Struktur natürlich immer angepasst an die jeweils nationalen Besonderheiten und so weiter und so fort. Aber wir haben die sehr ähnlichen, gleichen Parteifamilien in Westeuropa, was natürlich was mit vergleichbaren historischen Abläufen zu tun hat. Zweiter Punkt dann hier, werde ich Ihnen, hoffentlich gelingt es mir, versuchen plastisch zu machen, wie wir aus einer bestimmten historisch-soziologischen Perspektive mit solchen Fragen umgehen. Was sind also die Blickwinkel, aus denen ich als Politikwissenschaftler mir diese Parteien und dieses Parteiensystem hier anschaue? Und den dritten Punkt hier habe ich dann schon gesagt, wo stehen wir eigentlich aus der Perspektive, die ich hier heute Morgen einnehme, wo stehen wir eigentlich heute? Wenn man Parteien vergleichen will, dann hat man alle Möglichkeiten. Es gibt X-Klassifikationen, ob Sie sagen, es soll das nach dem Ursprung gehen, wie Parteien entstanden sind, dann können Sie unterscheiden beispielsweise ganz einfach auf der einen Seite, sind die jetzt als Fraktion in einem Parlament, haben sie sich zusammengefunden beispielsweise, oder ist es außerparlamentarischer Ursprung, also solche Möglichkeiten. Wir können auch über die Ziele im politischen System reden. Sie haben Parteien, die eine ganz dezidierte, ausgearbeitete Weltanschauung oder Ideologie haben. Es gibt Parteien, die genau sich davon absetzen, nehmen Sie jetzt heutiger Zeit als Beispiel, um es plastisch zu machen, die Freien Wähler, die sagen, wir machen im Wesentlichen Sachpolitik und gerade keine ideologische Politik. Sie haben natürlich die Programmatik, wo Sie von links nach rechts die üblichen Einteilungen vornehmen können und so natürlich auch in der Weimarer Republik. Also, das sind alles mal Möglichkeiten und diese historisch-soziologische Perspektive fragt, und das ist mein Blickwinkel auf die Sachen, fragt nach den Aufgaben, auch nach den Funktionen im Demokratisierungsprozess und damit verbunden natürlich auch nach der Frage, wie Parteien eigentlich aufgestellt sein sollten, um diesen Aufgaben, um diesen Funktionen gerecht zu werden. Das heißt, es wird dann eben eine Rolle spielen, welche Wählerschaften sind da dann auch jeweils dabei, welche Gruppen repräsentiert, welche sozialen Gruppen oder Milieus repräsentiert denn eine Partei da jeweils. Aber ein zweiter Punkt, es geht auch um den Aufbau und um die Struktur von Partei Organisationen. Auch das ist ein ganz zentraler Punkt. Mal erste Impressionen schon hier zu sagen, worauf es hier hinauslaufen soll. Klar ist, wenn ich mir die Zeit mal anschaue, beispielsweise zwischen 1920 und 1928, wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich in der Zeit 8 Jahre 12 verschiedene Koalitionen. Das heißt, besonders stabil war das letztlich nicht, was da passiert ist. Und wenn man die Parteien anschaut, dann fällt einem natürlich sofort schon auf im Vergleich zur heutigen Zeit, sie haben sozusagen die Parteien der Weimarer Koalition, klar, die SPD, die DDP, das Zentrum natürlich im Wesentlichen, aber sie haben eben auch Parteien an den Rändern, die zunehmend mehr Gewicht bekommen, die gerade noch so im System mit dem System leben können oder dann schon außerhalb des Systems einfach stehen. Also da ist ganz klar die Frage, ja, warum, weshalb, gibt es irgendwelche Hinweise darauf, hat es was mit der Organisation zu tun, hat es was mit der geschichtlichen Entwicklung dieser Parteien jeweils zu tun, wie läuft es? Der Ansatzpunkt ist, der Ausgangspunkt, wenn Sie so wollen, ist eine alte Perspektive, die Forscher Miriam Wiener und La Palombara eingenommen haben, das sind Aufsätze, die schon in den 60er Jahren veröffentlicht worden sind, aber ich glaube immer noch als Idee dahinter gewinnbringend gelesen werden können, die einfach mal sagen, aus einer soziologischen Perspektive, aus einer vergleichenden Perspektive über Westeuropa beispielsweise, ist eigentlich der Demokratisierungsprozess überall relativ ähnlich gelaufen, in dem Sinne, dass überall in der einen oder anderen Form die gleichen Aufgaben, Problemstellungen, Etappen zu bewältigen waren. Natürlich jetzt je nach nationalem Kontext, in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland, zu anderen Zeiten, unter teilweise anderen Bedingungen, aber immer ging es irgendwie erstmal um die Herstellung der nationalen Einheit. Was ist eigentlich die nationale Einheit? Und da waren wir Deutschen ja dann sehr, sehr spät dran. Und natürlich stellt sich dann irgendwann die Frage, was bitteschön in diesem politischen Gebilde oder wo und wann kommt es eigentlich zur demokratischen Verfassung oder wann findet der Umschlag statt, dass ein nicht demokratisches System demokratisiert wird? Ganz zentraler, wichtiger zweiter Punkt und in beiden dieser Punkte, wenn Sie so wollen, haben Sie natürlich auch schon Parteibildungsprozesse, haben Sie Parteien, die sich das zu eigen machen und haben Sie eben auch typischerweise ganz bestimmte Organisationsstrukturen, da kommen wir noch dazu. Und wenn wir dann eine demokratische Verfassung irgendwann haben, dann ist natürlich die nächste Frage, ist eigentlich allen Bürgerinnen und Bürgern klar, dass sie jetzt Bürgerrechte haben, dass sie auch das Wahlrecht haben? Ist eigentlich das ein Gleichheitsgrundsatz durchgesetzt und ist der auch in den Köpfen der Bürgerinnen und Bürger hier klar? Und da haben Sie natürlich wieder Parteien, die in ganz anderer Weise agieren als etwa Parteien, die in dem Prozess dabei sind, was kann eine vernünftige demokratische Ordnung und Verfassung sein. Und ein vierter Punkt, das ist der europäische Weg, im Gegensatz etwa zum amerikanischen Weg, der sich sowieso vollständig unterscheidet, schon allein dadurch, dass in Europa, in Westeuropa, politische Systeme demokratisiert werden mussten und sie im amerikanischen System im Vergleich zu Westeuropa sehr viel mehr in einer Situation waren, wo man ein demokratisches System, nicht vollständig, aber mehr von unten nach oben aufbauen konnte. Drum haben sie auch im amerikanischen System ein Präsidialsystem, weil das Vorbild genau zu der Zeit war. Und drum haben sie in den allermeisten westeuropäischen Staaten gerade keine Präsidialsysteme, sondern parlamentarische Systeme. Parlamentarisches System unterscheidet sich vom Präsidialsystem dadurch, dass wir, nehmen Sie Deutschland, denn die Regierungsspitze, in dem Fall Frau Merkel, und der Präsident sind zwei Personen erstens, aber vor allen Dingen, wir wählen die Spitze nicht direkt. Wir wählen ja ein Parlament und im Parlament wird mit Mehrheit die Regierung gewählt. Das heißt parlamentarisches System. Und das hat seinen historischen Hintergrund natürlich darin, dass das Parlament, die Parlamente, die Vertretungen, die Orte waren, in denen dann Schritt für Schritt im Demokratisierungsprozess versucht worden ist, Einfluss zu nehmen auf die Handelnden, auf die verantwortlichen Akteure, sprich auf die Regierung. Und insofern war ein Parlament dann aus diesem europäischen, dieser spezifisch europäischen Demokratisierungsweg oder Perspektive dann erfolgreich, wenn es im Kern den Einfluss gehabt hat, wir können jetzt die Regierung wählen, aus dem Parlament heraus. Und sie wird nicht bestimmt von irgendeinem Monarchen oder von sonst jemand. Das war der spezifische Weg des europäischen Demokratisierungsprozesses und das sehen wir eben noch heute so. Und wenn Sie jetzt als eine Vergleichslinie gleich mal den Blick nehmen zur Europäischen Union, dann haben Sie genau den gleichen Prozess da auch. Am Anfang fängt die Versammlung in Straßburg an als Abgeordnete. Dann kam der Punkt, wo wir als europäische Bürgerinnen und Bürger diese Abgeordneten ja wählen. Zwar jeweils nach nationalen Wahlrechten, aber wir wählen die ja. So, und inzwischen geht ja genau die Diskussion darum, welchen Einfluss das Europäische Parlament in Straßburg hat, etwa wenn es darum geht, die Regierung in Europa zu bestellen. Und die Regierung in Europa ist natürlich die Kommission. Und heute wird der Kommissionspräsident nur noch mit Zustimmung des Parlaments ins Amt gelangen. Wir haben jetzt gerade bei der letzten Europawahl ja den Fall gehabt, dass wir zwei Spitzenkandidaten gehabt haben für die Kommission. Und die Frage war dann, wer findet denn eine Mehrheit im Europäischen Parlament? Das Parlament ist allerdings noch nicht alleiniger Bestimmer hier, sondern die Regierungschefs sprechen da auch noch mit. Aber Sie sehen genau diesen Prozess hier auf der Ebene wieder, den wir in den europäischen Nationalstaaten eben auch gehabt haben. Ein Parlament muss Schritt für Schritt sich Zuständigkeiten, Einflussmöglichkeiten erarbeiten, erkämpfen. Das bedeutet im europäischen Kontext, Einfluss zu haben auf die Regierungsbildung. Das finden Sie sozusagen genau hier. Und dann sind wir nach dem Zweiten Weltkrieg und dann haben wir neben den sozialen Rechten, das kennzeichnet nämlich auch die europäische Situation, den Sozialstaat, die sozialen Rechte der Bürgerinnen und Bürger. Da brauchen Sie nur den Blick auch wieder in die USA werfen, da sehen Sie sofort, schon bei den Briten, angelsächsische Tradition, ist es niedriger ausgeprägt, aber nehmen Sie neben den Deutschen die Franzosen beispielsweise, wo der Sozialstaat essentiell als demokratisches Fundament mitverstanden wird, nicht allein nur die politischen Rechte, sondern eben auch die sozialen Rechte. Das heißt, Ausbau des Sozialstaates war dann eine Aufgabe nach dem Zweiten Weltkrieg und ich habe ja gesagt, ich ziehe bis heute die Linie. Es ist für mich heute relativ klar und das werden wir nicht lange hier heute drüber sprechen, weil es hier nicht das Thema ist. Es ist für mich völlig klar, dass heute auf dem Tableau steht die Frage, wie werden wir die Strukturen, die Regierungsstrukturen, die Beteiligungsmöglichkeiten auch so verändern, dass wir auf dem Weg zu einer Beteiligungsdemokratie Schritte weiterkommen. Der Zug ist nach meinem Dafürhalten ziemlich unumkehrbar und nicht umsonst sind jetzt doch schon sehr viele Stiftungen, Parteistiftungen und interessanterweise die Böll-Stiftung der Grünen und die Adenauer-Stiftung der CDU sozusagen gemeinschaftlich unterwegs und veranstalten eine Tagung nach der anderen und haben einen Arbeitskreis, der häufiger tagt und nach der Frage, was sind eigentlich Parteistrukturen, die genau dieser Aufgabe gerecht werden können. Denn das Modell der Mitgliederpartei, was wir heute haben, wird in absehbarer Zeit so nicht mehr existieren. Das wird nämlich unter den Bedingungen diesen Aufgabenstellern nicht gerecht werden. Aber das ist die Thematik heute und nicht die hier. Also insofern ist das sozusagen mal der Rahmen, vor dem man nun versucht, wie kann man durch Betrachtung der Parteien und Parteiensysteme hier ein paar Hinweise bekommen, wie denn man auch heute im Prinzip sich weiterentwickeln muss, wie sich die Parteien weiterentwickeln müssen, um funktional irgendwie auch diesen Aufgaben gerecht werden zu können. Gehen wir aber einen Schritt weiter zurück. Die Parteifamilien sind in Deutschland entstanden im Prinzip nach 1860 und Sie haben hier die verschiedenen Parteien da stehen, die dann im Kaiserreich noch erstmal da waren und typisch ist hier, dass wir vier, wenn Sie so sehen, in Wahrheit könnte man auch durchaus genauso plausibel fünf verschiedene Gruppierungen nennen, denn der Liberalismus teilt sich einfach auf in eine linksliberale und eine nationalliberale Perspektive. Und das sehen Sie auch, die Deutsche Fortschrittspartei beispielsweise hat dann weitergeführt 1918 zur DDP für Zwischenschritte. Das ist die linksliberale Richtung, die sich herausgebildet hatte und die nationalliberale Partei ist dann sozusagen in der Weimarer Republik sehr viel stärker zur DVP oder die dort Aktiven zur DVP gegangen und da haben sie die nationalliberale Perspektive. Während sie als einen zweiten Block haben die Deutsche Reichspartei hier und die Deutsch-Konservative Partei die eben dann 1918 in die DNVP sich weiterentwickelt haben. Also da haben wir eine ganze Reihe von Umsortierungen, aber die Strömungen bleiben gleich. Das ist der entscheidende Punkt. Den Liberalismus in zwei Ausprägungen, den Konservativismus. Und dann haben Sie natürlich die zwei großen stabilen Blöcke, die Sie ja bis heute so sehr, sehr genau nachvollziehen können, den politischen Katholizismus, aber auch da natürlich in zwei Ausprägungen, in einer konservativen Perspektive und als eigentlich linke Arbeitervertretung. Auch das haben Sie im Zentrum schon dabei gehabt, immer in der katholischen Arbeiterbewegung. Und dann haben Sie natürlich die SPD als die erste Partei der Arbeiterbewegung, wo Sie dann sehr viel ganz unterschiedliche Entwicklungen hatten. Wenn man das in so ein Bild bringt, da gibt's schöne, das braucht man gar nicht selber machen, braucht man nur ein bisschen in der Literatur gucken, da finden Sie also wunderbar, sozusagen auf den ersten Blick völlig verwirrend, diese ganzen Parteiorientierungen über die Zeit hinweg. Ich will Ihnen das ein bisschen nahe bringen, indem ich so rote Kreise hier einblende. Und jetzt haben Sie, wenn wir mal von links anfangen, dann haben Sie eben als Ausgangspunkt in die Weimarer Republik kommend die SPD. Und dann haben Sie die verschiedenen Aufteilungen, die USPD, die KPD, die dann entsteht sozusagen, das ganze Zersplitterung der verschiedenen Parteien in der Arbeiterbewegung. Aber dieser Strang oben links geht sozusagen bis unten sehr klar durch und da sehen Sie auch ganz wenig Bewegung und keine Querstriche sozusagen zu den anderen. Wenn Sie den zweiten roten Kreis, da steht ein Z, Z heißt Zentrumspartei, das ist eben genau dann die katholische Linie, da haben Sie dann eben noch die, wenn Sie ein klein bisschen nach unten gehen, sehen Sie BVP, Bayerische Volkspartei, das heißt die katholische, die heute, wir haben die gleiche Situation auch, heute heißt diese Partei CSU, die katholische Partei, die in Bayern sozusagen sich abgespalten hat von der Zentrumspartei. Also da haben Sie genau die strukturell schon eine ganz ähnliche Aufsplittung, wie Sie es heute haben. Heute nennen Sie diese Parteien CDU und CSU. So, das ist hier mit anderen Namen eigentlich genau das Gleiche. Die zweite Linie geht auch sehr klar. Und der dritte Kreis hier, die NSDAP, die sich aus antisemitischen Kreisen und dann auch später der DNVP gespeist hat, sozusagen auch als ein ganz klar identifizierbarer Block. Und dann bleibt ganz viel dazwischen. Und da haben Sie, jetzt blenden wir die einen mal aus und blenden die anderen ein. So, und dann kommen wir hier aus dem Kaiserreich mit den oberen vier Parteien, wenn wir uns das anschauen. Das sind genau diese vier liberalen Parteien, die wir da haben. Also es ist die Fortschrittliche Volkspartei, wenn ich von links nach rechts gehe, die obersten vier Kreise, die Fortschrittliche Volkspartei, das sind die Linksliberalen gewesen und die Nationalliberale Partei, NLP, sind die der Name sagt es ja schon, die nationalliberale Teil gewesen und ein kleiner Teil von denen und ein ganz großer Teil der Fortschrittlichen Volkspartei hat sich dann eben in der Weimarer Republik zur DDP zusammengefunden, Deutsche Demokratische Partei, die bestimmend zur Weimarer Koalition, zu den zentralen bei Weimarer Regierungen tragenden Parteien neben der SPD und dem Zentrum gehört hat. Und dann sehen Sie sehr viel Umorientierung, je weiter man in den konservativeren Bereich geht, da haben Sie also die Deutsche Reichspartei, DRP, und dann haben Sie noch weiter mit DTKP, die Deutsch-Konservative Partei. So, und auch da haben Sie dann die Aufteilungen, es gibt dann die DVP in der Weimarer Republik, aus den Parteien ein bisschen, aus der, von denen ein bisschen kleine Strömung, von denen eine kleine Strömung, und es gibt die DNVP, das heißt, Weimar haben wir dann noch drei statt vier liberale Parteien und genau in der Ausdifferenzierung, nämlich einmal die Linksliberalen, die DDP, dann die DVP, die Nationalliberalen und dann in der DNVP eigentlich der konservative Teil. Alles mehr oder minder protestantische Parteien, weil die Katholiken waren ja mehrheitlich sowieso schon beim Zentrum orientiert. Und da haben Sie dann hin und her Sortierungen und wenn Sie heute auf die FDP gehen, dann sind eigentlich die Vorläufer der FDP sind die Linksliberalen auf der einen Seite und es sind auf der anderen Seite oder als ein zweiter Strang, eine oder andere Seite kann man sagen, die DVP. Das eine ist dann eben die Partei hier von Stresemann auch gewesen, das war die DVP beispielsweise, aber auf beide Parteien beruft sich die FDP heute als Vorläufer, wie sie das so sieht. So, das ist, wenn man mal das Parteiensystem so strukturell betrachtet, hat man genau diese Säulen, also diese Säule der SPD, diese Säule der Arbeiterbewegung, diese Säule des Katholizismus. Im liberalen Bereich sozusagen hat es sehr früh angefangen, weil das war der erste Konflikt, um den es eigentlich ging, nämlich Reformierung des politischen Systems, freiheitliche Rechte. Das war der erste Konflikt, der politisch aktiv war. Und da haben wir jede Menge aus heutiger Sicht liberale Parteien in diesem Spektrum, die sich auf diese drei sortieren. Und dann haben sie den noch weiter rechtsstehend den Bereich und den antisemitischen Bereich, die dann zur NSDAP sozusagen ein weiterer Block letztendlich führen. So kann man einfach mal von der Struktur her mal sehen, welche Gruppen finden sich eigentlich hier und wie finden die zusammen, finden die überhaupt zusammen, was haben wir eigentlich für Organisationsstrukturen hier und warum haben wir in 8 Jahren 12 Koalitionsregierungen, warum gelingt es eigentlich nicht, dass sich diese Geschichte hier irgendwie zusammenfindet oder wir müssen natürlich in der Vergangenheit reden, warum ist es nicht gelungen, wenn Sie so wollen. Parteien, wenn man das macht, entstanden entlang politisch-gesellschaftlicher Konfliktlinien. Die will ich Ihnen gleich zeigen im Verlauf des Demokratisierungsprozesses. Und Parteien entstanden als Repräsentanten von ganz bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, die man im Fachbericht, in der Fachsprache sozial-moralische Milieus nennt, mit dem Soziologen oder nach dem Soziologen Rainer Maria Lepsius oder eben politische Gesinnungsgemeinschaften. Was heißt das? Die 4 Milieus habe ich unten nochmal hingeschrieben, sind genau die 4 Richtungen. Das protestantisch-konservative, das protestantisch-liberale oder linksliberale Milieu, das katholische Milieu, das Arbeitermilieu. Warum genau diese 4? Auch das erklärt sich sozusagen durch diese Entwicklung entlang dieser Aufgaben. Wenn es darum ging, erste Aufgabe, nationale Revolution, erste Aufgabe zu finden, was ist eigentlich die adäquate nationale Einheit, in der gedacht werden soll, dann ging es ja darum, ein neues Zentrum zu finden. Wo war das neue Zentrum? Insbesondere in einer deutschen Situation, wo sie sehr viele Kleinstaaten haben. Wo ist das nationale Zentrum letztendlich? Klar, es war dann Preußen. Und dann haben sie aber natürlich Konflikte mit den bisherigen kleineren Zentren, die jetzt ja zur Peripherie werden. Das heißt, sie haben natürlich Parteien, die genau für diese nationale Einheit sind. Und sie haben Regionalparteien, die sagen, ja, aber genau das wollen wir nicht. Also genau in diesem Konflikt bilden sich Parteien, bilden sich Gruppierungen. Es geht teilweise los, dass sich einfach Abgeordnete finden, im Parlament zusammenfinden, eine Gruppierung, eine Fraktion bilden, dass einzelne Abgeordnete Vereine haben, die sie unterstützen letztendlich. Aber das auslösende Motiv ist genau diese Frage hier zum Beispiel als ein erster ganz zentraler Konflikt, den die amerikanischen und wobei Rockan war Skandinavier, diese beiden Autoren diese Konfliktlinien hier ausgemacht haben, gesagt haben, die waren zentral für die Parteiensysteme Westeuropas. Und sie finden in dem Parteiensystem Westeuropas bis heute, auch selbst in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland, bis heute Parteien, die auf diesen Konflikt Zentrum Peripherie aus der nationalen Revolution, aus der Frage, was soll eigentlich die nationale Einheit sein und was ist das Zentrum und was ist mit den bisherigen Zentren, finden Sie dann die Welfenpartei und heute finden Sie bei uns natürlich nach wie vor so, dass Bayern, Bayerische Volkspartei, heute CSU, das hat, schauen Sie nach Frankreich in die Regierungssysteme, schauen Sie auf diesen Konflikt nach Großbritannien, schauen Sie in verschiedene andere Länder, Italien haben Sie das ganz genauso. Bis heute in den Parteiensystemen genau diese Spuren dieser Auseinandersetzung. Und mit der Frage dieser nationalen Revolution, soll hier eine demokratische Verfassung eigentlich zentral sein oder was ist eigentlich das normative Fundament dieses neuen Systems, dieses demokratisch genannten Systems? Haben Sie den Konflikt zentral zwischen Staat und Kirche, das heißt zwischen säkulären Auffassungen auf der einen Seite und zwischen doch kirchlich gebundenen, konfessionellen, in der Regel katholischen Vorstellungen, je nachdem, ob sie eben konfessionell gespaltenes Land sind oder nicht. Und sie haben eben dann auch überall in Westeuropa, wie in Deutschland das Zentrum, die Bayerische Volkspartei, heute noch die Union nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in anderen haben sie eben auch genau diese Parteien, die diese Perspektive letztendlich vertritt. Und ein zweiter Schritt in der Entwicklung nach dieser nationalen Revolution mit diesen Fundamentalkonflikten, die so stark waren, dass sich letztlich Parteien gegründet haben, zu dem Prozess komme ich gleich in einem weiteren Schritt noch, haben sie eben auch die Frage hier von der wirtschaftlichen Entwicklung und die Veränderungen zwischen Stadt und Land. Also, das sind im Wesentlichen Land, heißt agrarische Interessen. Stadt sind dann in der Frühzeit sehr viel stärker natürlich handwerkliche beispielsweise Interessen. Deutliche Unterschiede, nehmen Sie die Weimarer Republik, wo Sie im konservativen Bereich eher genau die arischen, ostdeutschen Großgrundbesitzer da alle haben, die Agrarier haben, eine eigene Partei haben. Also ländliche Interessen haben sich immer ganz stark artikuliert. Und da ist es interessant, den Blick mal zu weiten und zum Beispiel bis heute auf die europäische Ebene zu gehen und zu sagen, warum gelingt es eigentlich in Europa, das ist ein weiter Exkurs, ich weiß schon, aber nur mal um die Linien einfach zu ziehen, das kommt nämlich alles aus solchen Punkten. Warum hat es eigentlich so schwer sich Europa getan mit diesen Agrarsubventionen? Weil sie schon aus dieser Zeit eine Agrarlobby haben, die bestens politisch aufgestellt und vernetzt ist, weil sie genau aus diesen Konflikten stammt, weil sie aus dieser Zeit schon wissen, wie man sich aufstellen muss und weil sie dann alle möglichen Koalitionsmöglichkeiten haben und es außerordentlich schwierig ist, im Prinzip dann dagegen auch politisch den notwendigen Druck zu machen. Also Agrarinteressen waren in diesem Konflikt dieser wirtschaftlichen Umorientierung zentral und dann natürlich im Zuge der fortschreitenden Industrialisierung industrielle Interessen, das heißt die Interessen der Arbeiterschaft. Ich meine, das ist der zentrale Konflikt Arbeit versus Kapital, den Karl Marx zu seinem Zentralkonflikt, aus dem heraus er alles andere erklärt hat. Doch das ist die Situation, die bestimmend war bis in die 60er Jahre dieses Jahrhunderts hinein. Und das sind die zentralen Konflikte, die irgendwann aufgetaucht sind in der Entwicklung. Die nationale Revolution, wie gesagt, war unterschiedlich von Land zu Land. Die industrielle Revolution relativ vergleichbar, im ähnlichen Zeitraum überall. Und heute sind wir noch einen Schritt weiter. Wir haben dann in den 70er Jahren eine völlige Neustrukturierung oder eine, Sie können auch sagen, wenn man es nicht ganz so hoch hängt, eine deutliche Erweiterung nochmal politischer Einstellungen und der Herausbildung von Milieus auch gehabt, nämlich diese sogenannten Postmaterialisten, die also einen Wertewandel durchlaufen haben, Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg geboren worden sind. Um es ganz praktisch zu machen, genau hier in der Gegend, ist es natürlich die Generation, die dann auch in Wiel zum ersten Mal sozusagen einen Widerstand gegen staatliche Strukturen erfolgreich durchgesetzt hat und das natürlich zu einem Symbol geworden ist. Und da ist was passiert, wo man durchaus aus der Perspektive heraus erstmal hier bedroht irgendwas unsere Existenzgrundlage, nämlich die neu organisierten Trassen am Kaiserstuhl und so weiter, wo ja alles auf Weinbau umgestellt worden ist Anfang der 70er Jahre. Aber in einem zweiten Schritt sich aus der Motivation gegen ein Atomkraftwerk wendend, ein geplantes, aber in einem zweiten Schritt sich mit der Materie beschäftigen und sehr viel klarer dann zu einer Position kommend, wir sind grundsätzlich gegen Atomkraft. Wir sind grundsätzlich für eine andere Energie beispielsweise. Also diese Wertwandelsprozesse kann man zum Beispiel an Wiel und an vielen Aktivisten dort sehr klar machen und nachvollziehen, wie die aus einem bestimmten Interesse heraus zu Positionen gekommen sind, die dann eben das bis dahin bestehende Parteiensystem massiv in Frage gestellt haben. Also neue Fragen wie Geschlechterrollen, wie die Friedensfrage, wie die atomare Bewaffnung im Kalten Krieg, Aufrüstung, wie Atomenergie, so. Und die Sachen haben sich im Kern alle zusammengebunden und wo das wirkungsmächtig war, haben sie grüne Parteien. Und wo, die haben sie auch wieder in ganz Europa. Wie stark die jeweils sind in Westeuropa, hängt von den Umständen ab, unter denen sie gegründet worden sind. Wenn sie natürlich, wie in Spanien zum gleichen Zeitpunkt, eine kommunistische Partei haben, die sehr viele dieser neuen Ideen mit aufnimmt, dann bleibt für die Grüne Partei relativ wenig Luft. Wenn Sie die deutsche Situation nehmen, wo Sie zu dem Zeitpunkt ja eine SPD-FDP-Regierung in Bonn damals an der Macht hatten, mit einem Kanzler Helmut Schmidt, damals, dann war natürlich mit dessen Ausrichtung von Politik und dessen Politikverständnis für eine neue grüne Partei relativ viel Luft, sich entwickeln zu können. So, das ist national dann immer durchaus unterschiedlich, aber Sie finden eben überall auch diese grünen Parteien. Das ist der ganz zentrale Punkt, um den es hierbei geht. Und wie bilden sich jetzt anhand dieser Konflikte Parteien? Und das ist eben für die Anfangsphase eine ganz, ganz typische Sache. Jetzt kommen wir auf diesen Begriff der sozialmoralischen Milieus zurück, den ich vorhin schon benutzt habe von Herrn Lepsius. Der Ausgangspunkt sind ganz sicherlich mal gemeinsame Werte und dann auch gemeinsame Erfahrungen. Es bilden sich auch gemeinsame Normen. Da ist was da, was sozusagen als ein Band des Erlebens der Werthaltungen genommen werden kann. Und in der Regel finden Sie auch eine politische Philosophie dazu. Wenn wir diese Großgruppen nehmen, dann ist es ja offensichtlich, dass der Nationalismus da steht, dass der Liberalismus da steht, dass der Katholizismus, also das Christentum da steht und dass sie den Sozialismus haben, um mal vier Großideologien zu nennen, die genau diesen Milieu sozusagen ja auch zugrunde gelegen sind, von denen wir es hier zu tun haben. So, das ist mal das eine. Und jetzt kommt aber dazu, dass natürlich diese Parteien, die sich jeweils als, man kann sagen, auf der politischen Ebene als Sprachrohr dieser Gruppen verstehen, ob das jetzt eben im Konflikt Zentrum-Peripherie oder im Konflikt zwischen Staat und Kirche, wie säkular oder eben doch christlich geprägt soll der neue demokratische Staat sein, oder im Konflikt zwischen Agrarinteressen und doch städtischeren Interessen oder im Konflikt zwischen Kapital und Arbeit. Immer dort, wenn Parteien da sich in diesen Gruppen bilden, sind sie Sprachrohr dieser spezifischen Gruppen. Sie brauchen auch keine Programmkommission zu dem Zeitpunkt. Man braucht keine Programmkommission, weil es völlig klar, was sie vertreten. Denn sie sind die politischen Aktionsausschüsse genau dieser Gruppen in der Gesellschaft, die einen massiven Konflikt sehen, die sich unter Druck sehen, die ihre Positionen im Prinzip ja auch normativ begründen können, auch philosophisch begründen können und die auf der politischen Ebene einfach dann diese Akteure brauchen. Und sie haben nicht nur Parteien, sondern sie haben auch Vereine und Verbände. Wenn Sie zurückdenken, selbst an die Anfangsphase der Bundesrepublik Deutschland, haben Sie das Gleiche noch. In der Weimarer Republik war das völlig klar. Sportvereine waren nicht Sportvereine, wo man jeden getroffen hat. Wenn ich Katholik war, dann war ich in einem katholischen Sportverein. Und wenn ich der Arbeiterbewegung zugehört habe, dann war ich in einem Arbeitersportverein oder in einem Arbeitergesangsverein oder in einem katholischen Gesangsverein. So, und das hat sich aufgeteilt nach diesen verschiedenen Milieus, die wir hier haben. Und manchmal, wenn Sie Sportclubs angucken, sehen Sie es manchmal nicht immer an der Namensgebung oder Sie wissen es beispielsweise einfach, wer denn jetzt wo dazugehört. Also nehmen Sie Stuttgart, Sie haben den VfB Stuttgart und wir haben die Stuttgarter Kickers. Jetzt können wir ja mal eine Abstimmung machen. Was war denn der Arbeitersportverein von den beiden? Genau, VfB war der Arbeiterverein, Stuttgarter Kickers war der sozusagen der anderen Fraktion. So, ist klar. Und in Bayern haben Sie das Gleiche. Bayern München beispielsweise oder 1860 München, auch da Bayern München war der Arbeiterverein. So, aus der Tradition heraus. Jüngere Leute wissen das natürlich gar nicht mehr, die gehen in den Sportverein, weil ich will Fußball spielen oder ich will Handball spielen oder sowas. Aber dieses Verbändewesen, Vereinswesen war eben milieuspezifisch aufgestellt, bis in kulturelle Vereine. Das heißt, die sind immer, also man ist immer in der Gefahr, es etwas zu überzeichnen, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist man als Individuum, wenn man sich in einem so einem Kreis bewegt hat, immer irgendwie doch ganz häufig mit seinesgleichen wieder zusammengekommen. Und da waren die politischen Parteien, wie gesagt, einfach das Sprachrohr auf der politischen Ebene, die diese politischen Interessen dann vertreten haben. Und so haben sie diese sozialmoralischen Milieus, die also nicht nur eine gemeinsame Wertebasis und politische Ideen und eine Zukunftsvision, eine Zukunftsvorstellung gehabt haben, Erklärung auch für das, was in der Gesellschaft passiert, ob es jetzt der Sozialismus war, ob es die christliche Soziallehre war, ob es Konservativismus war, was auch immer. Es ist ja im Kern dann einfach unterschiedlich. Aber es gab eben eine Institutionalisierung dieser Positionen. Institutionalisierung durch Organisationen, Institutionen, die geschaffen worden sind, die dauerhaft diese Interessen vertreten. Institutionalisierung. Schaffung von Institutionen. Und das unterscheidet übrigens, kleiner Punkt, aber an der Stelle ist mir es immer aus didaktischen Gründen dann schon wichtig, diese Milieuvorstellung, diese sozialmoralischen Milieus heben ganz zentral eben darauf ab, dass es erstens eine politische Philosophie gibt, in der man auch ein Zukunftsbild ableiten kann, sagen kann, wie soll denn die Gesellschaft aussehen, in der wir idealerweise leben wollen. Und es gehört eben dazu, dieses Verbändewesen und diese Institutionen, die dann auch dieses Anliegen auf Dauer stellen. Und wenn Sie heute Milieuforschung betreiben und Sie geben mal ein, Milieu ist 2015, dann kriegen Sie das hier. Das sind sozusagen die netten Sinusmilieus, diese Kuchen, die alle zwei Jahre neu erstellt werden. Da haben Sie jetzt verglichen mit, das müssen Sie jetzt im Detail gar nicht gucken, wie die alle genannt werden, weil das im Kern sowieso alles ein bisschen mehr oder minder nicht so richtig selbstredende Begrifflichkeiten sind. Das sind Käufertypologien. Hier fasst man mit mathematisch-statistischen Methoden Menschen zusammen, die ähnliche Einstellungen haben. Ich gehe wieder das Bild zurück. Ganz oben gemeinsame Werte, Erfahrungen, Normen, nehmen wir Einstellungen noch dazu. Das haben wir in diesem Modell auch. So, und aufgrund dieser verschiedenen Einstellungen, die ich mit repräsentativen Umfragen rausbekomme, habe ich dann diese Gruppen hier. Das hat aber mit den Milieus, von denen wir gerade gesprochen haben, nichts zu tun. Diese Menschen, die alle in so einer Kartoffel irgendwo dargestellt werden, die sind sich gar nicht mal bewusst, dass sie das gleiche Milieu sind, in den allermeisten Fällen. Die haben keine sie gemeinsam verbindende politische Philosophie, wie wir das von den Großideologien kennen. Die haben auch keine eigenen Verbände oder Parteien oder Gruppen, die ihr Interesse vertreten. Das sind schlicht Käufertypologien, wenn man sagen kann, wenn ich die Gruppe ansprechen will, was ist denen wichtig? Aha, muss ich meine Werbung so machen? Nehmen Sie Zigarettenwerbung, Marlboro bringt was anderes wie zu meiner Zeit, Ernte, wie hat's geheißen, ich bin Nichtraucher, Ernte 23 oder irgend sowas, das, oder HB-Männchen, so der hier die Ruhe runter und Marlboro war die große Aktion. Warum? Weil Sie mit diesen Käufertypen dann die entsprechenden Gruppen ansprechen, was Sie da vermitteln, so funktioniert ja Werbung. Und heute ist es ein bisschen differenzierter, aber es funktioniert auch genauso. Also dieser Milieubegriff hat mit dem, von dem wir hier reden, überhaupt nichts zu tun. Vergessen Sie das, wenn wir hierüber sprechen. Hier sind die zwei Sachen wichtig, dass es eine politische Grundlegung gibt in einer Ideologie, in einer Weltanschauung, wenn Sie so wollen, das Wort Ideologie nicht wollen, und dass es aber auch Verbände gibt, die das bringen. Es gibt eine Milieubindung, die wir in der Bundesrepublik haben, und jetzt sind wir genau wieder bei diesen Wertewandelsgeschichten. Die Grünen sind als Milieupartei gegründet worden. Ganz klar und deutlich. Da haben sie den gleichen Prozess nochmal, wesentlich später nochmal, weil der Konflikt, auf den die Grünen zurückgeht, viel, viel später standfand als die Konflikte über die Parteien, über die wir beispielsweise in der Weimarer Republik reden. Und bei den Grünen haben sie das auch. Dann haben sie eben als Verbände, meinetwegen dann den BUND oder Greenpeace oder was auch immer oder Amnesty International. So, da gibt's dann alles diese ganzen Organisationen auch, wo ich im Zweifelsfall dann auch Mitgliedsbeitrag zahlen kann. Der eine zahlt's halt bei der SPD oder in der Arbeiterbewegung, der eine zahlt's bei der katholischen Kirche, der dritte ist Mitglied bei Amnesty International. Es ist aber jeweils milieutypisch für ihn das Gleiche. Dass der eine andere Organisation ist, ist klar, weil er eine andere Vorstellung hat. Aber die Strukturen sind sehr, sehr ähnlich und die Grünen haben sich da ja ein Stück auch weiterentwickelt, aber sie gehen eben auch genau auf das zurück. So, das muss man, glaube ich, sehr klar sehen. Und jetzt der letzte Schritt, der dazu noch wichtig ist, um sozusagen das Gesamtbild aus meiner Sicht jedenfalls abzurunden, ist die Frage, was hat das alles auch mit Parteitypen und Organisationsformen zu tun? Und wenn Sie Organisationsformen angucken, dann können Sie unterscheiden, erstmal so eine Honoratiorenpartei, da treffen sich im Prinzip ein paar Leute, die mehr oder minder gebildet, aber auf jeden Fall engagiert sind, die was wollen, die eine Idee haben, die treffen sich typischerweise ganz früh im Demokratisierungsprozess und fragen sich, was wissen wir denn aus der politischen Philosophie, aus der Beschäftigung mit den Griechen und so weiter und so fort, wie kann eine demokratische Gesellschaft und wie können demokratische Strukturen geschaffen werden, wie muss das aussehen? Das haben Sie beispielsweise in der Paulskirche, solche Leute. Wenn da Parteien gegründet worden waren, dann hat man das in der Regel gar nicht Parteien genannt zu dem Zeitpunkt. Das waren Gruppierungen innerhalb des Parlaments. Einzelne Abgeordnete haben vielleicht zur Unterstützung Vereine gegründet oder um sie herum wurden Vereine zur Unterstützung gegründet. Und erst schrittweise hat man miteinander sich dann auch regional vernetzt. Diese Honoratiorenparteien gibt es natürlich genau in der Weimarer Republik eben auch wieder. Das haben Sie ganz klar im liberalen Bereich da. Also die DVP ist genauso eine Honoratiorenpartei immer geblieben und die DDP eigentlich mehr oder minder auch. Und wenn Sie in die Bundesrepublik den Sprung machen, dann ist am ehesten eine Honoratiorenpartei die FDP noch gewesen, unter dieser typologischen von der Organisationsform her. Und dann haben Sie Parteien, die eine ganz andere Aufgabe haben, die nämlich das allgemeine Wahlrecht durchsetzen wollten. Und Sie wissen alle, allgemeines Wahlrecht ist mit geringen Schwankungen im Kern in den Jahren 1918 bis 1921 durchgesetzt worden in fast allen europäischen Ländern, außer, Klammer auf, in den direktdemokratischen, in der Schweiz ging es dann noch ein bisschen länger im einen oder anderen Kanton, bis die Männer davon überzeugt waren, dass das unproblematisch ist, dass man auch die Frauen wählen lassen kann. Denn die Männer mussten es ja entscheiden. Okay. Aber das alles zu dem gleichen Zeitpunkt, und Parteien, die hier für die gleichen Rechte, auch Wahlrechte, politischen Rechte eingetreten sind, die können nicht als Honoratiorenparteien agieren. Die brauchen eine sehr viel breitere Basis, auf der sie agieren. Die vertreten genau die Leute, die diese politischen Rechte bekommen sollen. Das heißt, sie integrieren ein bestimmtes Milieu in das neue demokratische System. Da kommt der Name letztendlich her. Und sie beziehen sich auf eine Milieupartei, auf ein bestimmtes Milieu. Darum haben sie eben eine katholische Partei, eine Partei der Arbeiterbewegung, eine linksliberale Partei, eine nationalliberale Partei und später dann auch noch eine konservative oder antisemitische Partei. Die sind aber völlig auf ihr sozialmoralisches Milieu und Ausschuss dieses Milieus. Genau diese Integrationsparteien haben Mitgliederstrukturen, haben auch eine Mitgliederbasis, aber sie sind natürlich auch sehr konzentriert auf das Milieu, was sie vertreten, genau wie ich es Ihnen hier gezeigt habe. Das sind die politischen Aktionsausschüsse, diese Integrationsparteien eines Milieus. Und da haben Sie schon eine ganz zentrale Ursache, warum Sie so viele unterschiedliche Koalitionen in der Weimarer Republik gehabt haben. Es waren nicht alle Parteien der Demokratie positiv aufgeschlossen. Das ist aber der kleinere Punkt. Auch die positiv der Demokratie aufgeschlossen waren, haben zu diesem Zeitpunkt in ihrer Entwicklungsstufe alle noch den Fokus auf ihr spezifisches, eng abgeschnittenes, begrenztes, fast schon abgeschlossenes Milieu gehabt. Auf diesen kleinen Teil, kleinen oder manchmal auch ein bisschen größeren Teil in der Gesellschaft. Aber das Ganze, was soll unsere Weimarer Republik sein? Was verbindet uns alle? Hat hier vollkommen gefehlt. Da haben Sie diese Integrationsparteien, die letztlich dann das Interesse der Arbeiterschicht oder das Interesse der Katholiken oder der Großagrarier oder was auch immer, Ostelbisch oder sonst was gehabt haben. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Diese Organisationsformen haben in der Weimarer Republik im Kern es nicht ermöglicht, dass gesamtgesellschaftliche Konflikte und Lösungen vor allen Dingen und Positionen gefunden werden konnten, sondern das war immer partiell betrachtet, ja, aber wir müssen es doch aus katholischer oder aus Arbeiterperspektive oder wie auch immer sehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und genau die Parteien entwickeln sich ein Stück weiter zur Volkspartei, nämlich aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Erst dann reift zum Beispiel im katholischen Bereich, wo die Union wieder gegründet wird, ist ja die letzten Tage auch, wenn Sie vielleicht vermutlich der eine oder andere Deutschlandfunk hört, dann haben Sie jetzt auch gerade da das Feature vielleicht gerade vor ein paar Tagen gehört, kommt auch im Fernsehen, glaube ich, was im Moment gerade dazu, dann sehen Sie, nicht mehr katholische Partei wollen wir sein, sondern wir wollen christliche Partei sein. Das war der Anspruch der Union. Und jetzt eben nicht mehr Integrationspartei, Milieupartei der Katholiken, sondern weitergefasst sozusagen Volkspartei, allerdings mit dieser immer noch christlicher Ausrichtung ganz am Anfang. Und die SPD hat sich auch weiterentwickelt als Arbeiterpartei. Dann gab es den Godesberger Parteitag, wo man gesagt hat, wir wollen nicht mehr nur rein jetzt im Amerikanischen, würde man sagen, Blue Collar, also Arbeiterpartei werden, da sollen auch die Angestellten, die Werktätigen irgendwie alle dazukommen. Also auch hier Volkspartei. Und das eröffnet den Weg für gesamtgesellschaftliche Kompromisse. Das eröffnet die Möglichkeit, hat die Möglichkeit hier eröffnet, dass beide Parteien, die SPD dann sowohl als auch die CDU, auch Positionen vertreten können, weil sie es für Gesamtdeutschland für zentral und für wichtig halten. Denken Sie an die Schrödersche Agendapolitik, die ja nun genau bei seinem Kernmilieu am allerwenigsten angekommen ist. Und denken Sie an Angela Merkel heute, die eine Politik der CDU verordnen kann, für die vor 20, was haben wir jetzt, 12, vor 30 Jahren die Grünen standen. Abschaffung der Wehrpflicht, Atomausstieg, Kleinkinderbetreuung, also andere Möglichkeiten für Verhältnis Männer und Frauen. Und so könnte ich weitermachen. Also Tobinsteuer heißt jetzt heute Transaktionssteuer. Was 1980 die Grünen gefordert haben, ist heute Merkelsche Politik, was nicht allen in der CDU gefällt, im konservativen, im engen alten Milieubereich. Aber die Parteien können es machen, weil sie eine ganz andere Sicht haben. Wäre in der Weimarer Republik undenkbar gewesen. Da war der Spielraum einfach gar nicht dazu da. Bis hin hier professionelle Wählerpartei, das ist jetzt ein bisschen Soziologendeutsch, bis dass wir heute die Beobachtung machen, ja, Parteien sind doch zum Teil auch nur noch dazu da, Menschen in Ämter zu bringen. Wer geht denn in eine Partei? Das hat sich doch ein Stück weiterentwickelt und sagt, warum soll ich in eine Partei gehen, wenn ich nicht politisch aktiv werden will? Das heißt, wir haben dann diese Parteien, die letztlich nur noch Menschen eine Plattform bieten, die auch da Karriere machen wollen. So, das ist ein Befund, ja. Und jetzt sehen wir heute, ich habe schon gesagt, an einer ganz anderen Aufgabe. Parteien haben, das ist nicht das Thema hier und keine Sorge, ich werde nicht länger darüber reden, obwohl es zurzeit genau das Thema ist, wo wir am meisten aus so Perspektiven darüber diskutieren. Wir brauchen heute ganz andere Organisationsstrukturen von Parteien. Mitgliedschaften gehört irgendwann der Vergangenheit an. Wir brauchen offenere Strukturen, weil Parteien haben als eine heutige zusätzliche Verantwortung bei der Erweiterung unseres repräsentativen Systems zu einer Beteiligungsdemokratie, Beteiligung auch zu stimulieren, auch anzuregen, auch zu ermöglichen. Und Sie können ja schon als Parteimitglied zum Beispiel über Spitzenkandidatinnen und Kandidaten abstimmen, Baden-Württemberg, CDU und woanders ja auch. Sie können über Koalitionsverträge, wollen wir die Koalition oder eine andere Koalition haben, plötzlich abstimmen. Es fängt ja schon an in den Parteien und der Prozess wird weitergehen. Also, wie Parteien aufgestellt sind, wie sie organisiert sind, in diesem Umfeld hat auch viel damit zu tun, ob sie die Konflikte, die da jeweils angesehen sind, lösen können oder ob sie die nicht lösen können. Und wenn Sie dann die Weimarer Republik mal so anschauen, von Kollegen ein schönes Schaubild, dann sehen Sie, dass die Luft für gemeinsame Entscheidungen, für gemeinsame Positionen immer enger geworden ist, weil der Bezugspunkt hier eben überhaupt gar nicht das demokratische System bei allen in der gleichen Ausprägung war. Und auch hier sind wir in der Bundesrepublik einige Schritte weiter. Wir haben in der Bundesrepublik massive Auseinandersetzungen gehabt, nach der langen CDU-Herrschaftszeit beispielsweise. Aber der Bezugspunkt war doch nie, wir wollen keine Demokratie, sondern der Bezugspunkt war doch immer das Grundgesetz mit dem Punkt, dass die das Grundgesetz nicht adäquat auslegen, sondern dass man das Grundgesetz anders umsetzen muss. So, das heißt, wir hatten genau diesen gemeinsamen Bezugspunkt in der Bundesrepublik Deutschland eben von Anfang oder sehr früh dann auch schon, sagen wir mal ab Mitte der 60er Jahre, war das klar. Und auch das, was außerparlamentarische Opposition war, wollte ja kein prinzipiell anderes System, sondern im Rahmen dessen, was das Grundgesetz ermöglicht, natürlich andere Schwerpunktsetzungen. Aber der Bezugspunkt war ein ganz anderer. Und dieser Punkt, dieser Demokratiefokus hat natürlich in der Weimarer Republik vollständig gefehlt. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt, wo man heute deutlich sagen muss, da sind diese Lehren aus Weimar gezogen worden. Im Prinzip, wenn Sie so wollen, kann man sagen, Weimar hat das Problem gehabt, dass wir zu schnell in der deutschen demokratischen Entwicklung zu schnell diese verschiedenen Aufgaben, die ich hier mal gezeigt habe, also Verfassungsordnung schaffen, Bürgerinnen und Bürger als die politischen Rechte zukommen lassen, und die muss man nicht nur auf dem Papier haben. Es muss Gewöhnung sein, dass ich politisch handeln kann, dass ich Bürgerrechte, Bürgerinnenrechte habe. Das ist ein Eingewöhnungsprozess, sowas. Das geht nicht einfach so schnell. Und dann die nächste Aufgabe der sozialen Rechte und so weiter. Diese Aufgaben kamen in Deutschland sehr, sehr schnell, und die Parteien waren schon strukturell gar nicht in der Lage, adäquat dann auch diese Probleme umsetzen zu können, weil die zum Teil noch mit älteren Problemen beschäftigt waren und Organisationsformen hatten, die auf ältere Probleme, auf die vorhergehenden Probleme zugeschnitten waren, aber für die anstehenden Probleme so einfach überhaupt gar nicht gewappnet waren. Das haben wir in der Bundesrepublik, glaube ich, sehr viel deutlicher. Nämlich damit verbunden war ja auch die Frage, wie kann ich jetzt von außerhalb des demokratischen Spektrums die Parteien diskreditieren? Und da haben wir natürlich heute eine ganz andere Wertschätzung, auch von Parteien, die ja im Grundgesetz ihren festen Platz haben, die dann natürlich festgeschrieben werden auf demokratische auf ein demokratisches Binnenleben, was klar sein muss, auf Transparenz bei den Finanzen beispielsweise. Das steht alles dann schon drin. Und da haben wir, und die bei der politischen Willensbildung mitwirken, also auch als Akteure da gewürdigt werden. Also die Parteien im Grundgesetz ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Der Gedanke dahinter, dass, was ja auch sicherlich schon Thema war, dass eine Demokratie ohne Demokraten nicht existieren kann, haben Sie im Auftragen der politischen Bildung, was da ganz klar drin ist. Also hier haben Sie diese Bezugspunkte aus der Sicht, dass schon die Organisation und die Strukturen in der Weimarer Republik die anstehenden Probleme der Demokratisierung einfach, man kann sagen, suboptimal gelöst haben, um nicht zu sagen haben, letztlich haben Sie da dabei versagt. Und noch ein paar Minuten zur Situation heute. Heute hat sich das, Sie haben ja eine weitere deutliche Veränderung der politischen Kultur. Das, was in Wiel bei ein paar Aktivisten begonnen hat, was weiter Kreise gezogen hat über die verschiedenen Bewegungen, die neuen sozialen Bewegungen, wie das damals geheißen hat, ist heute in großen Teilen, in immer größeren Teilen, nicht bei allen, aber der Bevölkerung angekommen. Und Sie haben heute 15, vielleicht 20%, die sehen Demokratie als Lebensform. Die verstehen Demokratie als eine politische Organisationsform, in der ich meine mich betreffenden Dinge mitdiskutieren, mitentscheiden kann. Und dann haben Sie natürlich nach wie vor einen großen Teil, die sagen, Demokratie ist eine Methode, um Probleme zu lösen. Politikerinnen sollen doch jetzt nicht so viel diskutieren, die Haltung haben Sie auch, die sollen endlich die Probleme lösen und angehen. Das heißt, Sie haben beides. Sie haben diese Sichtweise Politik als Dienstleistung, die sollen die Probleme lösen, aber auch Politik ist, was mich selber betrifft. So, wieder eine ganz neue Herausforderung für politische Parteien, die mit den heutigen Strukturen dieses Problem nicht wirklich in den Griff kriegen, wie man damit umgeht. Wie kann ich einerseits Kanäle für Mitbestimmung, für Mitdiskutieren, für Beteiligung allgemein, wie kann ich Kanäle öffnen, natürlich nicht nur bei den Parteien, auch die Formen der direkten Demokratie, der Beteiligungsdemokratie und so weiter und so fort. Das ist sozusagen ja der nächste Schritt dann. Wie kann ich aber Kanäle auch bei Parteien öffnen, um gleichzeitig aber auch effiziente Entscheidungsprozesse zu haben? Denn wenn es vollständig auf Kosten von der Kürze von Entscheidungsprozessen geht, das heißt, diese sich unendlich verlängern, ist ja letztlich nichts gewonnen. Da braucht es hier, glaube ich, auch noch viel Bewusstsein, dass das vorankommt und dass zum Beispiel zwei Charts habe ich hier noch, dass hier zum Beispiel klar ist, Volksentscheide sind einer Parteiendemokratie nichts Wesenfremdes. Da muss man in die Länder gucken, wo es das gibt. Das ist überhaupt gar kein Problem. Im Gegenteil, sie fördern im Wesentlichen, dass Themen breiter diskutiert werden. Sie erreichen, denken Sie an Stuttgart 21, komplexe Lage, Grundwassermanagement, irgendwelche Käfer, die hier ein Problem so zu dem damaligen Zeitpunkt, jeder von Ihnen, der politisch interessiert ist, hätte das jemanden, der weniger politisch interessiert ist, erklären können. Und da stellen wir, wenn Sie am Samstagmorgen hier sind, sind Sie alle politisch interessiert, sonst wären Sie ganz bestimmt gar nicht hier. So, das wurde in einer sehr verständlichen Sprache plötzlich alles kommuniziert. Während sehr viele politische Themen genauso kryptisch in einer Fachsprache formuliert sind, wie Sie das bei einem Arzt haben, den auch nicht aus dem FF jeder versteht, oder bei einem Rechtsanwalt, den man auch nicht unbedingt als juristischer Laie von vornherein schon verstehen muss. Und so ist es bei Politik auch. Aber plötzlich geht's. Und plötzlich können auch Parteien mit diesen Volksentscheiden, nehmen wir Stuttgart 21, durchaus wieder Profil gewinnen. In dieser Auseinandersetzung Stuttgart 21 hat sich die CDU massiv eingebracht und die Grünen massiv eingebracht. Klar, auf unterschiedlichen Seiten. Ist ja demokratisches Recht, ist völlig in Ordnung. Und dann haben wir die Abstimmung gehabt. Und dann vergleichen Sie mal, unser Statistisches Landesamt hat schöne Karten bereitgestellt, dann vergleichen Sie mal den CDU-Hoch- und Tiefburgen bei der kurz davor stattfindenden Landtagswahl und die Grünen-Hoch- und Tiefburgen. Und dann vergleichen Sie die mal Befürworter von Stuttgart 21 und Gegner von Stuttgart 21. Sie haben die gleichen Karten. Was heißt das? Dass es für die CDU und für die Grünen von Nutzen war, sich hier zu engagieren und da wieder Positionen zu begreifen. Und so, das muss man generell denken, sowas. Das sind Chancen für Parteien, auch immer wieder Profil zu zeigen, immer wieder auch ihre Klientel, ihre Wählerschaft potenzielle ranzukriegen. Und dahinter ist im Prinzip die Idee, wenn Volksentscheide möglich sind, müssen sie gar nicht unbedingt stattfinden. Entscheidend ist, dass sie möglich sind. Entscheidend ist, dass dann Politikerinnen und Politiker sich überlegen, für was für eine Entscheidung sind wir eigentlich, mit der Maßgabe, wenn wir zu weit von dem, was Bürgerinnen und Bürger wollen, abweichen, wird uns ein Volksentscheid um die Ohren fliegen. Das will kein Politiker und keine Politikerin so unbedingt. Also ist das sozusagen ein Mittel, um verantwortlicher, hier haben Sie das Wort responsiv, Fachbegriff, um verantwortlicher zu sein. Zusammengefasst, Beteiligungsdemokratie ergänzt, weil es die Notwendigkeit von Kommunikation schafft. Immer dann, wenn Beteiligungsverfahren stattfinden, müssen Positionen begründet werden. Und wenn Positionen begründet werden und die dafür sind und die dagegen sind, miteinander ins Gespräch kommen, dann müssen die sich nachher nicht einig werden. Aber die Chance besteht, dass sie den jeweils anderen mit seinen Interessen, mit seinen Vorstellungen verstehen können und vielleicht daraus ein gewisser Toleranz, ein gewisser Respekt sozusagen erwachsen kann, ein anderes Miteinander umgehen. Wenn man sprachlos Positionen gegeneinander hat, dann wird man im Kern das Ding nicht auf die Reihe kriegen. Und hier verändert Politikerverhalten. Das ist der entscheidende Punkt, an dem wir heute stehen. Und auch hier bei dieser Aufgabe, die ich jetzt in aller Kürze skizziert habe, bei dieser Aufgabe sind auch Parteien eben wieder gefordert, sich weiterzuentwickeln. Und den Parteitypus, der wird im Moment noch gesucht, den wir heute brauchen. Wir kennen ihn noch nicht. Wir wissen nur eins, die alten traditionellen Parteien mit ihren Strukturen werden große Schwierigkeiten haben, dieses hier umzusetzen. Das heißt, in gewisser Weise bei Parteien jedenfalls, ihre Form folgt letztlich den Funktionen, die sie wahrnehmen sollte, um erfolgreich zu sein im Demokratisierungsprozess, der nie abgeschlossen ist, sondern der weitergeht. Demokratien sind Systeme, die sich immer weiterentwickeln. Eine Herrschaftsform, die habe ich hier geschrieben, die auf Versuch und Irrtum natürlich basiert. Und zentral ist es auf der einen Seite, dass sich ja auch politische Einstellungen, Erwartungen, Forderungen verändern. Nehmen Sie jetzt die partizipatorische, die Beteiligungsrevolution, die wir heute haben. Und so haben sich über die Zeiten hinweg die Anforderungen von Bürgerinnen und Bürgern geändert. Und dazu braucht es natürlich die dazu passenden institutionellen Regelungen und Organisationsformen. Und am Beispiel der Weimarer Republik glaube ich, dass man erstens sehen kann, wofür die Weimarer Republik nichts kann, dass aufgrund dieser sehr späten nationalen Einheit die Probleme sich einfach völlig überlagert haben und diese Institutionen nicht ausgereicht haben, das hinzukriegen. Und als zweites aber mal sehr deutlich das Bewusstsein schärfen kann, wie müssen eigentlich jetzt auch Parteiorganisationen, und darüber reden wir, aufgestellt sein, ausgestaltet sein, damit sie die Aufgaben, die aktuell zu lösen sind, auch erfolgreich wirklich lösen können. Und das ist ein Prozess, den man nicht einmal führen muss, sondern den muss man ganz offensichtlich so alle paar Jahrzehnte immer wieder vollständig neu diskutieren, weil sich auch die Vorstellung der Bürgerinnen und Bürger von Demokratie verändert hat. Und deswegen der Exkurs immer zur heutigen Zeit, damit man den Bogen sozusagen spannt. Denn mir als Politikwissenschaftler, ich habe es ja schon mal gesagt, liegt es natürlich sehr viel näher zu sagen, vor welcher Problemlage stehen wir eigentlich heute und was können wir aus der Entwicklung bis heute eigentlich ableiten, um vielleicht eine kleine Chance zu haben, nicht die gleichen Fehler in der gleichen Größe wiederzumachen. Und das ist ja dann das Bemühen. Vielen Dank für Ihre Geduld.